Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher.
Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Ich habe heute einen Gast, der im hohen Norden Menschen porträtiert. Er ist Fujifilm X-Fotografer und hat ein Bildband herausgebracht mit dem Namen Helden der Küche. Darüber und über viele andere Projekte spreche ich mit Michael Magulski. Und wer bis zum Ende zuhört, hat auch noch die Gelegenheit, eines seiner Bücher zu gewinnen. Aber genug der Vorrede, starten wir das Gespräch mit Michael. Hallo Michael!
Hallo Thomas, grüß dich!
Michael, schön, dass du Zeit hast, mit mir hier in der Fotobuchecke ein bisschen über dich und über dein Fotobuch zu quatschen. Ich habe auf der Webseite von dir gelesen ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt. Ich möchte es ein bisschen kürzer wiedergeben. Jeder kann knipsen, auch ein Automat, aber nicht jeder kann beobachten. Wie weit bist du mit deinem Beobachten?
Ja, das ist jetzt mal eine gute Frage. Wie weit bin ich mit meinem Beobachten? Also das Thema ist, ich habe das Fotografieren ja richtig gelernt von der Pike auf an, als ich 16 Jahre alt war. Jetzt bin ich 45, ja, genau. Und früher war ja die Fotografie so, dass du wirklich, da gab es die ganze Bildbearbeitung in der Form ja nicht. Da gab es kein Photoshop, da gab es kein Lightroom, da gab es gar nichts. Das heißt, du hast einen Film mit 24 oder 36 Aufnahmen gehabt. Und mein Lehrmeister war wirklich der Lehrmeister für mich und auch prägend nach wie vor immer noch für mich, der mir das Gefühl beigebracht hat, einfach im richtigen Moment den Auslöser zu betätigen. Und es ist für mich, es hört sich sehr spirituell an, aber bei mir ist es, glaube ich, so, ich drücke nicht bewusst auf den Auslöser, um den richtigen Moment einzufangen, sondern das ist wie meine Fingerspitze, meine Fingerkuppe hat das Gefühl und drückt dann drauf. Und dann genau fange ich den richtigen Moment ein. Also ja, das ist irgendwie über die Jahre einfach gewachsen. Ne? Das ist so eine Symbiose, die der Körper dann hat, wo er sagt, so jetzt ist das richtige Foto. Also für mich persönlich. Ne?
Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast Fotografie gelernt, du hast die Ausbildung zum Fotografen gemacht, aber es gab dann in deiner Biografie noch ein paar kleine Schlenker, bevor du zu dem geworden bist, was du heute bist. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Es gab ein paar Schlenker mehr, würde ich sagen. So, ich hatte ja die Ausbildung zum Fotografen und Fotolaboranten gemacht. Danach ging es dann erstmal zur Bundeswehr. Da war ich da hier auch schon das erste Mal auf Sylt stationiert, weil ich komme zwar aus Husum, aber ich war dann bei der Marine und war dann hier auf Sylt stationiert und hatte meine Bundeswehr, meinen Lehrberuf gemacht, aber irgendwie verfolgte mich die Fotografie da auch, weil mein Ausbilder bei der Bundeswehr, der war auch leidenschaftlicher Fotograf, war immer sehr von Vorteil, weil wir uns sehr viel über Fotografie unterhalten haben und ich wusste dann immer, wann irgendwann in der Woche Nachtalarm war und somit waren wir unsere Stube dann immer vorbereitet. Nach der Bundeswehr ging es dann ein bisschen durch Deutschland, dann habe ich 6 Jahre im Personen- und Begleitschutz gearbeitet. Ich hatte irgendwie dann Reiz dafür, da was ganz anderes zu machen, komplett wirklich weg von der Fotografie. Das war gerade so der Umschwung zur digitalen Fotografie, die dann anfing. Und da war ich irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich das Gefühl, ich habe kurz den Zug verpasst, aber war nicht schlimm, dass ich den verpasst hatte, weil für mich wartete ein anderer Zug da. Und nach dieser Person- und Begleitschutzgeschichte war ich 15 Jahre als Personal Trainer aktiv, habe da wirklich sehr viel gemacht, auch sehr viel mit den gewissen TV-Formaten war ich da unterwegs und ich hatte immer irgendwas mit Menschen zu tun, was unterm Strich für meine jetzige Zurückkarriere als Fotograf eigentlich genau das Richtige war, weil ich habe den Mensch von allen Seiten kennengelernt. Ich habe ihn studiert, ich habe ihn von seiner schlechten Seite kennengelernt durch den Personen- und Begleitschutz, aber ich habe ihn halt auch von seiner tollen Seite kennengelernt, eben halt im Personal Training. Und vor knapp 5,5 Jahren war ich selber halt mit Burnout im Krankenhaus und da meinte der Arzt nur, Micha, egal was, aber du musst was in deinem Leben ändern. So, und dann saß ich da und habe gesagt, was kann ich machen? Und vor allem, ich war ja dann schon auf Sylt, was kann ich hier machen? Und ja, dann habe ich gesagt, ey, ich kann doch eigentlich fotografieren. Dann habe ich mir die Canon 5D Mark II gekauft, genau, das war die, und habe damit angefangen zu fotografieren. So, und das kam bei den Leuten gut an und so wurde dann irgendwie immer mehr und mehr und mehr. Und somit bin ich dann quasi wieder zurück zu meinen Wurzeln und ja, muss sagen, ich bin jetzt zu Hause. Ne? Ich bin angekommen beruflich mit allen drum und dran.
Das klingt nach einem ja wirklich beeindruckenden Lebensweg, ist ja halt anders als alles andere als geradlinig, aber wenn man dann am Ende den richtigen Weg gefunden hat, dann ist ja eigentlich alles ja von Vorteil und du sagst ja auch, dass du dann Teile deiner vorherigen Berufe ja durchaus nutzen kannst. Also wenn du mit einem als Personal Trainer in einer 1-zu-1-Betreuung mit Menschen umgehst, dann ist es ja vielleicht so ähnlich wie mit einem Model, wo du ja auch dann in einer 1-zu-1-Situation hantierst. Genau. Ja.
Ich bin eh mehr so der Mensch, ich gucke immer, was bringt mir die Sache? Entweder ich habe daraus gelernt oder ich habe damit Erfolg. Das heißt also, ich gucke nicht, das war total schlecht, sondern ich lerne ja immer aus irgendeiner Sache und versuche für mich immer das Positive daraus zu ziehen.
Ja, das ist ja insgesamt ein guter Lebensansatz, dass man immer versucht, was ist der Vorteil in dieser Situation, die jetzt vielleicht im ersten Moment nicht optimal erscheint, aber was kann man daraus dann Positives ableiten? Und meistens findet man irgendwo noch eine Situation, die man sagen kann, die kann man ins Positive umkehren. Aufmerksam geworden bin ich auf dich durch das Buch Helden der Küche. Und als ich mir das angeguckt habe, da kamen bei mir mehrere Leidenschaften zum Tragen. Ich esse gerne. Kochen ist vielleicht nicht unbedingt meine Stärke, aber essen tue ich gerne. Ich gucke gerne Kochshows und ich mag Fotografie. Und alles zusammen hast du ja hier in diesem Buch dann quasi vereinigt. Und als ich mich dann ein bisschen näher mit dir beschäftigt habe, habe ich festgestellt, Mensch, den Typen kennst du ja schon von ein paar anderen Fotos. Da waren dann schon davor ein paar Projekte, die ich kannte. Aber wie bist du auf das Buch Helden der Küche gekommen, wenn wir da einmal drauf hinauszugehen?
Also es fing eigentlich an, als ich ja die Fotografie, wir gehen jetzt spulen einfach mal ein paar Jahre vor. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir sind ja hier unter uns, ganz entspannt. Es fing an, als ich ja mit der Fotografie eigentlich gut dabei war, hier auf Sylt. Ich hatte viele Hochzeiten gemacht. Vor allem, wenn man mit der Fotografie wieder anfängt und das digital nochmal neu kennenlernt, man probiert erstmal alles aus. So, da hatte ich eigentlich für mich gefühlt keinen eigenen Stil. Ich war in allen Richtungen irgendwie offen und aber hatte dann irgendwann gemerkt, aber so, okay, so dieses Reportagige, das gefällt mir, da finde ich ganz gut. Menschen bei dieser Arbeit mal zu begleiten und einfach mal eine andere Seite von ihm zu zeigen. So, da habe ich gedacht, okay, aber was möchte jeder Fotograf? Was findet er toll? Entweder A, man macht eine Ausstellung oder B, man macht ein eigenes Buch. So, da war die Idee geboren, okay, ein Buch. Womit mache ich ein Buch? Ich bin selber tätowiert, da habe ich gedacht, ich mache eine Reportage über Tätowierer in ganz Deutschland. Da habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich Geld kosten, rumreisen und. Alles immer von Sylt ist immer eine Weltreise. Also habe ich gedacht, was kann man hier auf Sylt machen? Sylt ist eine Gourmetinsel. Wir haben 360 Restaurants hier. Das heißt also, man kann jeden Tag wirklich hier irgendwo essen gehen. Wir haben Sterne-Restaurants, wir haben Promi-Restaurants, also wir haben wirklich alles hier. Und so hatte ich gedacht, okay, lass uns doch mal gucken. Ich kenne ein paar Köche, ich schnack mal mit denen über meine Idee. Und die haben gesagt, coole Idee, sind die dabei? Und dann war der dabei, da war der dabei, da waren die ersten Sterne-Köche dabei. So, und dann dadurch ist dann mein erstes Buch entstanden. Das ist dann The X Project. Das sind die Küchengötter von Sylt. Ja. Und dadurch ist es entstanden. Und 1,5 später, nachdem ich das Buch halt rausgebracht hatte, war dann so die Idee, okay, aber wenn ich jetzt, ich komme mit der Gastronomie klar. Ich weiß, wie die ticken. Wenn du eine Zeit lang mit denen verbringst, alle Köche sind immer sehr speziell. Und das ist ein ganz eigenes Volk wirklich für sich. Und wenn man weiß, wie die ticken, hat man so viele Vorteile beim Fotografieren, beim Shooting. Und diesen Vorteil wollte ich einfach weiter ausnutzen und habe gesagt, okay, jetzt noch ein Kochbuch machen über andere Köche, über andere Städte. Nee, das kommt nicht gut. Sylt ist dazu speziell. Also, so, das war dann zu der Zeit, wo diese ganzen Kochshows mit Grill den Hensler und Kitchen Impossible und wie sie alle sind auf den Markt kamen, habe ich gesagt, ey, lass uns doch was mit diesen ganzen TV-Köchen machen. Und so ist die Idee mit den Helden der Küche entstanden, dass ich halt ein Buch mit 28 der bekanntesten TV- und Medienköche aus dem deutschsprachigen Raum gemacht habe.
Also es war ganz bewusst dein Ziel, auch die Fernsehköche anzusprechen, weil ich meine, es sind also es sind alles Fernsehköche, die genau. In dem Buch vertreten sind. Ich kann gar keinen rausnehmen. Kolja Kleeberg, Johann Lafer, Lea Linster, Frank Buchholz, also es sind Alfons Schubeck. Es sind halt wirklich alles bekannte Namen, die man, wenn man so ein bisschen im Fernsehen sich die Kochshows anguckt, da tauchen die ja alle irgendwann mal früher oder später auf. Weißt du eigentlich, wie viele Sterne du in deinem Kochbuch quasi veröffentlicht hast?
Ganz ehrlich,
ich habe nicht gezählt. Ja, ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung mal geguckt und ich komme auf 22 Michelin-Sterne, die in deinem Buch vertreten sind, bei 28 Köchen. Das okay, fand ich schon gut. Fand ich auch eine ganz gute Quote. Nein, aber es sind halt alles bekannte Namen und das hast du also ganz bewusst so gewählt, dass das dann halt auch die, ja, Prominenten oder zumindest im Fernsehen prominenten Köche sind. Es gibt ja noch sehr viele andere Köche, die aber jetzt nicht, auch Sterneköche, die aber nicht so medienpräsent sind.
Genau. Also mir war, ich wollte na klar bewusst mit diesen Medienköchen halt arbeiten, weil die sind halt bekannt. Und wenn man für mich, ich bin ja ein quasi No-Name-Fotograf, der auf Sylt lebt und der macht jetzt ein Buch über irgendwelche Köche, ganz ehrlich, wer kauft das denn? Ne, also ich spreche jetzt mal wirklich so unter uns, so, wer kauft das denn? Und deswegen also war eben halt dieser Hype zu dieser Geschichte, wo die ganzen TV-Kochshows waren, halt da und es lag auf der Hand. Und ich hatte eine tolle Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe und wir ein Konzept erstellt, haben den Köchen das vorgestellt. Und Christian Rach war der Erste, der sofort zugesagt hat. Er hat gesagt, tolle Idee, bin ich dabei. Und uns war halt wirklich auch nochmal wichtig, wir wollten auch was anderes machen. Es sind coole Porträtfotos dabei, aber muss auch ein Foto dabei sein, dass man den Koch mal von einer Seite sieht, die man nicht kennt. Das heißt, dieser Crazy Shot. Und dieser Crazy Shot, der war einfach nachher genial, weil die Leute, die Köche, dann hieß es, die Köche kennen sich ja alle untereinander. So, als ich dann losgelegt habe und durch Deutschland gefahren bin mit den Köchen, dann hieß es, sag mal, du warst doch letzte Woche bei Christian. Zeig mal, was hat denn der für einen Crazy Shot gemacht? So, die haben sich nachher gegenseitig gebettelt, um halt einfach noch ein verrückteres Crazy Foto zu machen. Und das war einfach geil. Und das machte einfach Spaß. Und also deswegen, also ich hatte einfach unheimlich viel Spaß bei diesem Buch, das zu fotografieren, mit den Köchen rumzureisen, in die Schweiz zu Meta Hildebrand zu fahren, nach Luxemburg zu Lea Linster, die dann aber, als ich denn da war, nach dem Shooting hat sie sich mit einem Küsschen rechts, links bedankt. Dann habe ich noch ein großes Doggy-Bag von ihr bekommen, damit ich dann auf dem Rückweg auch noch was zu essen habe. Also es war schon echt, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Da ist sehr, sehr viel Liebe auf jeden Fall drin in diesem Buch.
Vielleicht muss man einmal den Hörern jetzt kurz erläutern. Du hast diese 28 Fotografen, jeweils mit zwei,
Köche.
Ich sag jetzt mal ganz vor, Köche, Entschuldigung, diese 28 Köche, jeweils mit zwei klassischen Porträts und dieser letzte, den du gerade erwähnt hast, diesen Crazy Shot, da haben sie dann irgendwelche Grimassen geschnitten, schreien wie wild in die Kamera, haben auch teilweise verkleiden sich, haben Requisiten da, die sie dann irgendwie nutzen, Stethoskop hat der Kolja Kleeberg, glaube ich, war es.
Genau, mit seiner Weißwurst.
Ja, also insofern, die haben da schon wirklich was gemacht. Und da hatte ich mich nämlich dann gefragt, als ich dann so durch das Buch geblättert habe, das ist bestimmt schwer, die für solche verrückten Sachen zu motivieren, wenn die dir irgendwie ein paar Minuten Zeit geben für das Foto. Aber das scheint ja genau dann der andere Effekt gewesen sein, sondern das war das leichteste Foto.
Ja, weil alle TV-Köche haben ihre festen Posen. Das ist wie wenn ich ein Profi-Model fotografiere. Das Profi-Model sagt, okay, da kommt das Licht, da ist die Kamera, das spult sein Programm ab. Das hat ihre Posen, die weiß, wie sie perfekt steht, was ist ihre Schokoseite, zack, 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 fertig, durchaus. Und genauso ist das bei den TV-Köchen. Die haben so viele Shootings, die haben so viel Erfahrung in diesem Bereich, die wissen, welche ihre Schokoseite sind, wie die Posen gut sind. Aber gerade dieses Crazy-Foto, das hat sie einfach mal wieder neu gefordert. Und das fanden die wirklich alle gut, wo die dachten, okay, was kann ich machen? Ne? So, da hat sich jeder wirklich echt extra was einfallen lassen. Und Ja, somit haben sie nochmal so das zusätzliche i-Tüpfelchen in diesem Buch einfach reingesetzt. Aber des Weiteren haben wir ja nicht nur diese crazy Fotos, wir haben ja nochmal diese 13 persönlichen Fragen und ein Kinderfoto. Mhm. So. Die haben ja auch noch ein Kinderfoto von sich dabei gesteuchert, wie sie irgendwie, zum Beispiel Christian Rach, der war 2 Jahre alt und saß eben halt bei seinen Eltern in so einer im Waschbecken in der Küche und hat da denn gebadet, so ungefähr. Ne? Und rundherum stehen irgendwelche Kochtöpfe. Das sind Bilder, die kannst du gar nicht so stellen, sondern das ist einfach aus dem wahren Leben, wie diese Person ist. Ne?
Ja, das fand ich, also das war das Nächste, was mich begeistert hat. Du hast ja so eine Art Mini-Steckbrief oder diese ja. Ja, 13 Fragen, die man jeweils mit 2 Antwortmöglichkeiten irgendwie vergeben konnte. Und daneben halt dieses kleine Kinderfoto. Und da sieht man halt einfach auch die verschiedenen Epochen. Also ich habe Juan Amador, ich nehme an, das ist das Kommunionfoto, was er da irgendwie eingereicht hat. Also das ist so ein klassisches Foto, jetzt will ich mich nicht zu nahe zu treten, ich weiß nicht aus welchem Jahrzehnt, aber zumindest schon 1, 2, 3 Jahrzehnte her. Und, und andere Fotos sind halt dann, erinnern einen an die eigene Jugend, weil der Koch auch in einem ähnlichen Alter ist. Also das ist halt auch nochmal ein wunderschönes Detail, muss man sagen. Und dazu dann auch noch liebevoll gestaltet. Du hast die Steckbriefe, oder ich weiß nicht, ob du sie selber dann noch bemalt hast oder bebildert hast, da ist immer noch so ein kleines, da weiß ich nicht, so eine kleine Skizze daneben von irgendwas, was da noch bebildert wird. Also das ist wirklich liebevoll gemacht.
Ja, das hat der Grafiker halt gemacht. Der hat auch mein erstes Buch gemacht. Deswegen war er auch definitiv dabei bei dem zweiten Buch. Und der hat sich da auch noch mal ein bisschen ausgetobt und hatte da von mir auch wirklich freie Hand. Also er hatte mir einen Vorentwurf gemacht. Da habe ich gesagt, genau das Ding ist es, den Schriftzug, dieses Papier, die Form. Genau das ist mein Ding, das finde ich super und der konnte da wirklich mit freier Hand arbeiten und hatte, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß an diesem Projekt.
Ja, und ich finde halt schön, dass auch der Aufbau so gleich ist. Also, dass du alle 28 Köche, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder Fotografen sage, alle 28 Köche hast du halt alle gleich behandelt. Die haben alle die gleiche Anzahl von Bildern. Der Aufbau ist jedes Mal gleich und am Ende steuert jeder noch sein, ja, weiß nicht, ob es das Lieblingsrezept ist, aber auf jeden Fall noch ein Rezept noch dazu, was dann auch nochmal bebildert wird. Also, da kannst du auch noch deiner Leidenschaft der Food-Fotografie nachkommen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch ein Kochrezept dabei. Und das finde ich halt so schön, dass es dann halt wirklich, ja, so einheitlich ist. Und man kann da schön durchgucken und man blättert nochmal zurück und meinte, was hat der denn eigentlich zu der Frage beantwortet, wenn der und der Koch das beantwortet hat? Das fand ich war, so wie ich das Buch halt gelesen habe, das fand ich unheimlich schön. Was ich mich gefragt habe, ist, wie hast du die Reihenfolge festgelegt? Weil da habe ich kein Schema festgestellt. Da dachte ich, naja, für dieses chronologische, jetzt hast du aber eben gesagt, Christian Rach war der Erste. Passt es schon nicht. Es ist aber auch nicht nach Ländern, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Zumindest habe ich da keine Systematik festgestellt. Gibt es da ein Geheimnis oder ist es rein zufällig?
Nein, eigentlich ist das rein zufällig nicht, sondern wir haben schon geguckt, dass es so mit den Bildern, mit den Bildaufbauten halt passt. Dass wir nicht zu viele, weil einige haben ja eine schwarze Kochjacke an, einige haben eine weiße Kochjacke an. Und wenn du die ganze Zeit jetzt irgendwie 20 Seiten nur mit der weißen Kochjacke hast, das ist relativ langweilig. Also haben wir versucht, immer so ein bisschen auch da irgendwie Abwechslung reinzubringen und haben so ein bisschen Freestyle gemacht.
Du hast alle deine Köche schwarz-weiß fotografiert, wo du jetzt gerade die schwarze und weiße Kochjacke ansprichst. Das ist der Unterschied zum ersten Buch. Ich glaube, bei Küchengötter hast zumindest das Titelbild, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist ja ein sehr markanter Koch auf dem Buch, der hat doch auch Farbe dabei, ne? Das ist doch dann
genau, das erste Buch war ja wirklich so ein Reportage-Style, dass ich wirklich, ich habe da wirklich auch nur die damals meine X-Pro2 gehabt und nur auch das 23 mm und das 56 mm mit diesen beiden Objektiven habe ich diese ganze Serie komplett gemacht und habe halt in erster Linie viel Farbe gemacht, aber halt auch schwarz-weiß, weil einfach schwarz-weiß, das Monochrom ist einfach meine Lieblingsfarbe. Und deswegen war für mich klar, das nächste Buch wird komplett schwarz-weiß, weil alle immer irgendwie sagen, Micha, deine Schwarz-Weiß-Bilder sind so toll und wenn du immer so viel Feedback hörst, dass die Leute nur Schwarz-Weiß-Bilder von dir sehen will, ja, dann kriegen sie jetzt halt mal ein Buch, was nur Schwarz-Weiß-Bilder hat, ne? Außer die Food-Fotos, die sind na klar in Farbe.
Ja, klar. Und dann hast du die X-Pro2 dem Tarek Rose geschenkt.
Nein.
Oder?
Tarek ist genau so ein Fotofreak und hatte sich die Expo 2 auch gekauft und fand die halt auch sehr genial. Und so hatten wir eigentlich auch, Tarek und ich kannten uns halt schon durch andere Geschichten halt hier, durch diese Verbindung halt mit Sylt. Ja, dadurch war mit Fuji und Fotografieren und so. Und wir hatten das erste Crazy Shot, den Termin, den wir hatten, da hat er sich irgendwie 2 Tage vorher irgendwie so ein Fleischermesser leider in die Hand gehauen und hatte dann irgendwie so einen extrem großen, ja, Gipsverband mit Blau. Und ja, da konnten wir halt nicht so das crazy Foto machen, wie wir es eigentlich wollten. Und mussten wir also ein paar Wochen warten und dann hatten wir nochmal ein anderes gemacht. Und er ist halt nun mal ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Also was machen wir? Wir machen was mit seiner Kamera. Und da war halt okay. Die Expo 2 halt da auch da, ne? Also
hatte das also auch noch so dazu in Bezug. Ich dachte, das wäre jetzt so aus der Fototasche heraus, hätte er sie sich quasi genommen. Aber das ist ja schön, dass dazu dann auch noch so eine Hintergrundgeschichte dann passt. Mhm. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du den ersten Band mit der Fuji fotografiert hast. Den aktuellen Band, Helden der Küche, hast du mit der einer Hasselblatt-Kamera fotografiert.
Genau.
Steht zumindest im Buch, ist richtig, ne?
Ist auch richtig so. Und da hatte ich auch noch das grüne, freie Licht gekriegt von Fuji, weil ich halt ein Fuji X-Fotografer bin und eigentlich alles mit Fuji mache. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch eben halt unterwegs war, da ist zwar gerade die GFX 50R, das ist also die erste Mittelformatkamera von Fuji, die ist gerade auf den Markt gekommen, also wirklich ein paar Tage. Und die hatten halt wirklich da noch Probleme, halt einfach Vorführmodelle für einen längeren Zeitrahmen zur Verfügung zu stellen. Sondern es gab, glaube ich, für Deutschland, lass mich lügen, 6 Kameras. Und die waren da klar irgendwo in diesen ganzen Verkaufsläden unterwegs. Und da konnten sie jetzt keine irgendwie für ein Jahr mal loswerden. Und da haben die gesagt, ja, tut uns leid, aber geht nicht. Und ich wollte mit Mittelformat machen, weil mit Mittelformat, du hast vornherein einen gewissen Bildlook. Du hast eine Dynamik in diesem Foto drinne, die du nicht so mit einer anderen Kamera hinkriegst. Und da hatte ich halt das Projekt einmal mit Hasselblatt besprochen und Hasselblatt hat gesagt, klar, wir sind dabei. Und die hat mir dann halt die H6D zur Verfügung gestellt.
Ich wollte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich finde das ja gut, ich finde es ja spannend, ja, das zu sehen. Was ich bemerkenswert fand, war halt, dass du am Ende, und das finde ich auch sehr schön eingebaut, deine Unterstützer, man könnte jetzt auch sagen Sponsoren oder Partner oder wie man es auch immer nennen möchte, noch ganz nett in das Foto integriert hast. Sie sind vom Bildlook her ähnlich aufgebaut wie die wie die Porträts vorher. Und ich finde das ja wirklich ganz, ganz schön, dass man einfach sagt, pass auf, es gibt hier ein paar Unterstützer, die das Ganze gemacht haben. Also es ist jetzt auch Hensel als Lichttechnik, wie gesagt, der Kamerahersteller, noch ein paar andere Unterstützer. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ganz gut, so auf die Art und Weise ja auch ein Buchprojekt, was ja nun mal auch immer mit Kosten verbunden ist, zu unterstützen und das auch so nett einzubauen. Da finde ich, das sieht man sonst bei vielen Büchern nicht ganz so. Finde ich aber eigentlich eine charmante Art und Weise, Bildbände herzustellen, die man vielleicht sonst gar nicht hätte produzieren können.
Genau, und das finde ich einfach, ich mag immer gerne so mit offenem Visier und ich bin eh so ein Typ, auch der immer sagt, was er denkt. Und ich konnte das nicht alleine machen, also habe ich Partner, klar, und diese Partner als kleines Dankeschön sind halt in diesem Buch mit drinne. Also das ist so das Mindeste, was ich eigentlich machen kann als Dankeschön, ne? Und das war für mich von daher eigentlich eine selbstverständliche Geschichte, dass sie somit auch im Buch verewigt sind.
Ja, und wie gesagt, auch unaufdringlich. Also jetzt die fügen sich einfach am Ende nach 28 Köchen und der Vorstellung von dir, fügen die sich einfach so ein und,
genau,
und blättert auch da noch interessant weiter. Also ich habe dann wirklich bis zur allerletzten Seite dann geguckt und dachte, jetzt bin ich mal gespannt, welcher Partner noch kommt. Also selbst das hat mich noch am Ende fasziniert und fand ich schön. Und ich denke, die Vorteile von so einer Partnerschaft sind größer, als wenn man ein Buch nicht macht.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sowieso immer gucken. Ich bin immer der Meinung, gemeinsam ist man stark. Also man kann nicht immer alles alleine machen, sondern sich irgendwo Hilfe zu holen, das ist irgendwie, zeigt eher mehr von Intelligenz als von Egoismus. Und Und die Partner, klar, auch nachher für die Vermarktung war es halt einfach auch wichtig, weil die Partner haben ja auch ihre Vermarktungskanäle. Und wenn dort das Buch halt vorgestellt wird, als so, wir sind jetzt in diesem Buch dabei, und hilft mir das ja nachher unterm Strich auch wieder, ne, für die Vermarktung.
Definitiv. Wird es denn von so einem Buchprojekt noch eine Fortsetzung geben? Oder sagst du, jetzt habe ich zwei Küchenbücher oder Kochbücher, ja, Kochbücher ist es ja, das ist das falsche Wort, aber zwei Bücher, wo der Koch im Mittelpunkt steht, herausgebracht, jetzt ist das Thema eigentlich durch, oder sagst du, nee, das macht mir so viel Spaß, ich mache da weiter?
Also ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber aktuell ist es ja so, dass ich jetzt quasi erstmal dieses Buch habe, die gesamte Restauflage komplett vom Buch gekauft. So, das heißt, ich bin jetzt alleiniger erstmal Schirmherr für dieses Buch. Ich werde es dieses Jahr nochmal neu vermarkten, nochmal an den Mann bringen. Die Köche selber werden das auch nochmal dementsprechend pushen. Ich habe schon mit den Gedanken gespielt, Helden der Küche 2.0 zu machen. Aber ja, ich habe leider noch so viele andere Projekte, um die ich mich leider kümmern muss. Ich habe einige Köche halt in dem Buch, die nicht dabei sind. Und das Verrückte ist, ich habe die, beste Beispiel ist jetzt so Tim Raue. Tim Raue ist jetzt in diesem Buch nicht vertreten. Wir hatten Tim Raue angeschrieben, haben gefragt, ob er mitmachen möchte. Und Tim Raue hatte halt, die Agentur hat gesagt, nein, tut uns leid, die sind leider nicht dabei. So, und ungefähr 8 Monate, sechs Monate, nachdem das Buch erschienen ist, hatte ich ein Shooting mit Tim Raue. Da wurde ich exklusiv gebucht von der Agentur und durfte einen Tag mit ihm verbringen. Und das Thema kam da klar auch das Buch kurz zu. Ne? Hatte ich gesagt, hier, ja, schade mit dem Buch. Und der verrückt, er wusste sofort Bescheid, worum es ging, mit welchem Buch, und hat gesagt, ja, auch die ist total geile Idee und auch mit dem Crazy-Foto findet er super. Aber er konnte wirklich nicht, weil er einfach für Netflix exklusiv gebucht wurde und bei ihm war wirklich terminlich Land unter. Und so hatte ich das mit einigen anderen Köchen halt auch, wie Tim Raue, Tim Melzer, Steffen Hensler, die waren zu der Zeit mit dieser ganzen Kitchen Impossible-Geschichte so eingespannt, dass sie einfach wirklich kein freies Zeitfenster hatten. Und deswegen kommt ab und zu nochmal die Idee hoch zu sagen, okay, mache ich jetzt nochmal eine 2.0 oder lasse ich es? Also wir schauen mal, wir warten mal ab, was die nächste Zeit noch bringt.
Ja. Zurzeit läuft ja wieder The Taste auf Sat.1 ist es, glaube ich. Und auch da findet man ja immer viele Fernsehköche. Allein da fallen mir dann schon wieder ein paar Namen ein, die dann auch alle in dieses Portfolio reinpassen würden. Also ich glaube, es gibt noch genug Köche, um ein zweites Buch zu füllen.
Also mit Frank Rosin habe ich auch mittlerweile einen privaten Kontakt. Das ist jetzt nicht so. Den habe ich jetzt, wann war das? Letztes Jahr waren wir zusammen hier auf einer Veranstaltung, wo ich gebucht war als Fotograf. Er war als Gast da. Wir waren viel Backstage und hatten wirklich sehr viel Spaß nach 2, 3 Flaschen Wein. Und aber er sagt, ja, die Idee ist auch gut, aber er ist für sich auch ein paar Sachen am Verändern, deswegen ist er nicht dabei. So, mit Alexander Hermanns, der Kontakt kam wieder über eine Agentur von seiner Agenturchefin, die mich für irgendwelche Bildbearbeitungsprojekte hatte, aber wir haben halt das Problem, ich bin immer auf Sylt und für mich von Sylt irgendwo hinzufahren, ist halt immer ein Problem. Guck mal, du kannst dir vorstellen, zum Beispiel Sylt, Hamburg, das sind nur 150 Kilometer, aber da brauche ich 3,5 Stunden, bis ich da bin. Da kannst du dir vorstellen, wenn ich nach Nürnberg muss, das sind ein paar Kilometer mehr. Und wenn die sagen, ja, wir brauchen ein paar neue Bilder, aber wir haben nur ein gewisses Budget, ist das immer ein Problem. Und deswegen, also gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Und also die Köche sind nicht abgeschrieben, weil ich mag die Köche, ich weiß, wie sie ticken. Und das macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, ne? Vor allem, weil die auch Bock darauf haben.
Ja, das glaube ich. Du hast gerade ja schon erwähnt, du bist auf Sylt. Das ist dein Lebensmittelpunkt. Du hast eben auch schon gesagt, du warst gebürtig in Husum. Jetzt ist es Sylt. So weit ist es ja nicht weg. Ist ein bisschen weiter nordwestlich. Aber es ist halt eine Insel. Und ich glaube, auch so ziemlich alle deine Projekte drehen sich auch immer ein Stück weit um deine neue Heimat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an deinen Podcast denke, zwischen Strandkorb und Meer, ja, das, der Name sagt es ja schon, dass da geht es um Sylter Geschichten oder um Menschen, die auf Sylt leben und arbeiten. Und ja, so dass das erste Kochbuch war ein reines Sylt-Projekt. Und so sind deine Projekte, glaube ich, immer auch stark mit deiner Heimat verbunden, oder? Sehe ich das falsch?
Nee, das ist schon richtig. Ich habe einen ganz starken Bezug zu der Insel, weil ich jetzt fast 17 Jahre hier bin. Und Sylt ist halt einfach speziell. Entweder du magst die Insel oder du magst die Insel nicht. Ne? Das ist also, du kannst hier mal sagen, komm, lass uns mal nach Sylt fahren, Urlaub machen. Und du fährst nach Hause und sagst, ja, war super, ich komme wieder, oder du kommst nicht wieder. Aber so ein Zwischending, wo du sagst, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch ein zweites Mal hinfahren, um zu gucken, ob es mir gefällt, gibt's halt nicht. Du sagst entweder ja zu Sylt oder nein. Und ich bin definitiv ab dem ersten Tag, wo ich hier war, das ist mein Ding. Denn dieses Ganze drumherum, dieses Sylter selbst, ist schon mal wirklich auch ein eigenes Volk für sich, genauso wie die Köche. Die sind auch nochmal hier sehr speziell. Und ja, aber es ist hier einfach mein Zuhause und ich möchte meinem Zuhause einfach etwas zurückgeben. Also dem Zuhause, das, was man liebt, möchte man immer irgendwie zurückgeben, etwas Gutes tun. Und deswegen eben halt auch der Podcast mit den ganzen Syltern, den ich hier immer alle 10 Tage online stelle, weil jeder Sylter, man muss ja, darf man nicht vergessen, wir haben 17.500 Einwohner und ungefähr 80% davon sind Zugereiste. Also den richtigen klassischen Ursylter, so in der Form, gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Das heißt also, so eine Leute wie Herbert Seckler, ne, das ist ein Schwabe, Jürgen Gosch, der kommt aus Dithmarschen, sprich aus Tönning da, der war mal Maurer, so, und die haben halt alle Geschichten zu erzählen, wie sind sie auf die Insel gekommen, was machen sie hier, wie schwer war das für die und das ist halt quasi, wie so bei meinem ersten Buch, möchte ich gerne den Leuten mehr hinter den Kulissen zeigen, was hier auf der Insel los ist. Und deswegen die Idee mit dem Podcast zwischen Strandkorb und Meer.
Ja, und mit dem Küchenbuch ja dann letztlich auch. Und ja. Ich meine, auch in dem aktuellen Buch sind ja auch Sylter Köche drin. Das ist halt, ja. Heißt das denn, dass du solche Projekte durch Sylt inspiriert worden bist? Also, dass du dann sagst, ich möchte hier sowas machen mit Prominenten, weil ich hier vielleicht auch auf Sylt, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen klischeehaft, aber man trifft ja nun mal vielleicht auf Sylt mehr Prominente, als es vielleicht in Husum ist. Jetzt kenne ich weder Husum noch Sylt richtig gut, aber so würde ich zumindest vorstellen mir, dass das dann auch so ein Stück weit der Ausschlaggeber war.
Gut, man sagt ja immer, Sylt ist die Insel der Reichen und Schönen. Das ist so das, was durch Gunter Sachs und Co. damals alles entstanden ist, diesen Hype durch die ganzen Medien. Sylt hat sich schon ganz stark gewandelt. Sylt ist, klar, es sind immer noch vereinzelt Prominente hier, die halt die Insel auch lieben, die gerne hier Urlaub machen. Sylt hat viele Ecken, wo man einfach auch wirklich alleine ist und wo man seinen Platz hat, wo man seine Ruhe hat von diesem großen Massentourismus. Und das ist halt, die Promis, die hier sind, also es sind jetzt nicht mehr Promis wie irgendwo in Düsseldorf auf der Kö oder in Hamburg irgendwo an der Alster, die rumlaufen. Also das ist immer noch so dieser Hype, der von früher entstanden ist, ne?
Aber ich glaube, du fotografierst ja auch trotzdem viele, viele Prominente, wenn ich das richtig erinnere, hast du, glaube ich, auch ein Porträt von Dieter Hallervorden zuletzt gemacht, ja, auf Sylt, oder?
Ja, also ich bin exklusiv halt für die Bunte hier auf der Insel aktiv, aber eben halt nur als Auftragsarbeit. Ich mache keine Paparazzi-Geschichte, gar nichts, sondern ich mache wirklich nur Auftragsarbeiten, weil das ist noch von mir, ist dem Personal Training drin. Bei dem Personal Training hatte ich wirklich viele Prominente. Ich war viel mit RTL unterwegs, da lernst du so viele Leute kennen. Und ich habe immer vornherein auch die Einstellung gehabt mit den Promis, hör mal zu, Dieter, 20 Liegestütze sind 20 Liegestütze. Es ist mir egal, was du beruflich machst, wer du bist, aber du machst jetzt erstmal hier 20 Liegestütze. So, ne? Das ist also, und genauso gehe ich halt auch mit den Leuten beim Shooting um. Ich sage immer zu, mein Ziel ist es jetzt, mit dir schöne Porträtfotos zu machen, wie du hier bist. das, was du alles machst, ist mir im Grunde genommen erstmal egal. Es geht mir um dich als Person. Und deswegen mit Dieter Haller vorne, das werde ich nie vergessen, das war ein mega Shooting. Es war angesetzt, wir sollten eine Porträtgeschichte machen zu seinem 85. Geburtstag mit seiner Lebensgefährtin, eben halt wie sie hier so ein schönes Picknick auf Sylt machen. Und das Shooting war angesetzt mit 20 Minuten. Ich war an einem Samstag, um 16 Uhr sollten wir uns treffen. Und Herr Haller vorhin kam erstmal ganz entspannt raus und hatte gesagt, ja, hallo und so. Und ich so, ja, habe kurz so den Ablauf, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Und hat er gesagt, ja, alles klar, meine Frau kommt gleich. So, und dann ist sie gekommen, haben uns kurz vorgestellt und dann sind wir gemeinsam zum Strand gegangen. Ich hatte einen schönen Picknickkorb mit, was zu trinken, was zu essen und alles. Und ich habe gesagt, so, ich baue erstmal alles schön auf. Und jetzt erstmal viel Spaß. So, die so, wie jetzt? Ich so, ja, meinen Sie, die schönen Sachen hier, die wollen wir doch nicht wegschmeißen? So, nö, einen schönen Champagner aufgemacht. Und wir hatten so viel Spaß bei dem Shooting, weil die einfach mal entspannt waren. Wir hatten eine schöne Location gesucht, wo wir nicht so im Mittelpunkt waren, wo wir nicht auffielen. Das heißt, das war für die schon mal sehr angenehm. Und aus diesem 20-Minuten-Shooting waren wir irgendwie 2 Stunden und hatten wirklich sehr viel Spaß gemacht und zusammen. Und das ist einfach bei den Bildern nachher auch rübergekommen. Und die haben sich einfach gefreut. Und ich habe die Chance einfach auch genutzt, weil es war ja kurz nach dieser Mask-Singer-Geschichte auf Sat.1. Und mit ihm auch nochmal persönlich zu reden, wie dieses Gefühl ist, wenn auf einmal alle auf ihn fokussiert sind. Und das hat ihm einfach auch gefallen, dass da einfach mal ein Mensch ist, der mehr von diesem Menschen wissen möchte, um einfach mal zu gucken, wie ist er wirklich. Das heißt also, mir liegt was an dieser Person. Und so versuche ich das eigentlich immer bei allen Shootings zu machen, dass ich die Menschen einfach, ich möchte mehr wissen von denen als nur das kurze Foto, den Fototermin, sondern einfach noch ein bisschen mehr Background haben.
Was ich sehr schön jetzt an dem Beispiel finde, wie du es gerade ausarbeitest, es kommt mehr drauf an, als einen Blitz an die richtige Stelle zu stellen und die Kamera in die richtige Richtung zu halten, sondern das Ganze drumherum. Du hast dir vorher Gedanken gemacht, wie kriege ich es hin, dass die Prominenten, oder die ist ja letztlich egal, ob es Prominente sind oder nicht Prominente, dass die Porträtierten eine angenehme Zeit haben und entspannt sind, was man dann den Fotos auch ansieht. Wie kriege ich das gelöst? Und ich glaube, dass das häufig vielleicht sogar wichtiger ist, als zu überlegen, brauche ich jetzt Blende 4 oder 5,6 oder weiß ich nicht, keine Ahnung, was anderes. Natürlich gehört das technische Handwerk dazu, aber ich glaube, der Rest drumherum ist für gute Fotos wahrscheinlich sogar noch viel wichtiger.
Das ist, ich habe ein Vorbild in der Fotografie und das ist Platon. Ne? Das ist der New Yorker Fotograf. Der macht so die genialen Close-Up-Bilder, so wo die Menschen wirklich, da ist nicht viel drumherum. Der arbeitet immer nur mit weißem Hintergrund und nur mit dem Blick des Kontrahenten, also derjenige, der da drauf ist. Und der beschäftigt sich viel mehr intensiver mit den Leuten, baut ein Vertrauensverhältnis auf, kommuniziert. Und es ist einfach da ein gewisses Kribbeln in der Luft und das siehst du in den Bildern und dafür ist er einfach bekannt und das versuche ich mir irgendwie auch anzueignen und dadurch ist halt die Idee mit I Cry For You entstanden, aber da sprechen wir wahrscheinlich nachher noch drüber.
Nein, ich finde das gut, also können wir gerne jetzt den Bogen hinschlagen, hatte ich jetzt auch gerade überlegt, weil wir jetzt gerade über Prominente geredet haben, jetzt hast du gerade gesagt, weißer Hintergrund, da bietet sich jetzt an, über I Cry For You zu reden. Vielleicht stellst du vor, was I Cry For You ist.
Also I Cry For You ist ein Fotoprojekt, was jetzt quasi ja ein bisschen mehr als, also wir sind, jetzt muss ich selber gucken, also lass mal kurz überlegen, letztes Jahr im April, März, April sind wir damit angefangen und zwar I Cry For You ist ein Fotoprojekt, was ich mit Prominenten mache. Das ist im Grunde genommen ein Umwelt-Anti-Plastik-Projekt. Das ging ja zu der Zeit los, als diese Anti-Plastik-Kampagne losging. Die Menschheit muss gucken, was passiert mit der Umwelt? Wie gehen wir mit der Umwelt um? Was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Und. Dann ging ja klar diese ganze Greta-Manie los. Und ich wollte halt einfach bei diesem Projekt auch etwas zusteuern und wollte die Menschen aufrütteln. So, was? Da ging meine Idee, was rüttelt den Menschen auf. So, das war das erste Projekt, was ich mit meiner Frau gemacht habe. Sie ist Grafikdesignerin, hat auch viele tolle kreative Ideen. Wir saßen zusammen und haben gesagt, was kann man machen? Und ich war da gerade in diesem Platon-Style-Flow drinne. Das heißt, also schwarz-weiß war ganz klar, wir wollen etwas haben, was fokussiert. Und alles, was schwarz-weiß zu tun hat, lenkt nicht mit Farben ab, sondern da ist wirklich nur die Person drauf. So, für mich stand dann klar, okay, wir machen was mit Schwarz-Weiß und wir machen auch etwas, wo wir mobil sind, also mit einem One-Light-Licht-Setup und einem weißen Hintergrund, so wie Platon es macht. Platon macht nichts anderes, also auch, der arbeitet nur mit einem Blitzschirm, rechts und links einen schwarzen Abschatter, eine weiße Wand und das war's. Mehr nicht. Also weniger ist da wirklich mehr. Und wie fallen wir jetzt auf mit den Bildern? Wie fällt ein Prominenter heutzutage auf, wenn der lacht, wenn er freundlich ist, wenn er grimmig guckt? Das sind alles Bilder, die man kennt. Aber wenn ein Prominenter weint, da sagst du, ey, halt, stopp, was ist hier los? Das kenne ich so nicht von dieser Person. Und deswegen haben wir ja das Projekt auch I Cry For You genannt. Das heißt, ich weine für dich Welt, ich weine für dich Tierwelt, ich weine für dich Meereswelt, denn ihr selber könnt es nicht. Das ist so unser Slogan. Und dann sind wir da halt rumgefahren und haben Prominente abgelichtet, wie Schauspieler Sven Martinek, DJ und Produzent Alle Farben, TV-Koch Brian Beusen, es ist Most T dabei, es ist hier Marian Gold von Alpha Will ist dabei und der hat richtig blank gezogen, der hat also richtig so geniales Foto gemacht, also ja, und das ist so ein Projekt, wo wir letztes Jahr da Gas gegeben haben und es aber gemerkt haben, es ist nachher schwer, die Leute dafür zu gewinnen, weil einfach Greta war zu viel. Greta war viel zu viel. Es war ja jeden Tag irgendwas mit Greta Thunberg und die Leute hatten einfach dann die Nase voll. Und wo wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir kriegen die Leute momentan nicht so, wie wir sie gerne hätten. Also legen wir es kurz auf Eis. Und das haben wir jetzt eben halt letztes Jahr im November gemacht. Und ja, jetzt im Oktober haben wir es quasi wieder neu aktiviert.
Das heißt, da wird es noch mehr geben, da werden noch mehr Fotos.
Definitiv. Also es wird definitiv mehr geben. Wir sind halt mit einigen Promis im Gespräch. Es gibt so ein paar Wunschkandidaten, die ich einfach habe, und aber an die ist halt schwer ranzukommen. Und man darf eins nicht vergessen, ein prominenter Mensch, wenn du den weinend ablichtest, das ist na klar Futter für irgendwelche Boulevardzeitungen, die sich das Foto klauen und daran denken die meisten. Also die denken nicht für den guten Zweck, sondern scheiße, da ist jemand, der zeigt mich von einer verletzlichen Seite. Nee, das will ich nicht. Dieses Foto taucht nachher irgendwann in irgendeiner bunten oder in irgendeiner Bildzeitung auf. Und die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht der Fall ist. Wir haben ja Verträge, dass wir diese Bilder nur für I Cry For You verwenden und nachher für diese Ausstellung, die es irgendwann dann geben soll. Das ist halt ein bisschen Überzeugungsarbeit und eben halt auch so Tageszustand der jeweiligen Person. Ne? Weil es ist ja eine Agentur meistens, die immer vor einem Prominenten sitzt, die dann das Management und sagt, ja okay, gute Idee oder keine gute Idee. Und dann kriegt das ja eigentlich nachher die eigentliche Person, um die es geht. Und die entscheidet dann auch nochmal und sagt ja oder nein. Also es ist schon sehr viel Überzeugungsarbeit, die Menschen dahin zu kriegen, dass sie sagen, ja, wir machen bei dieser Kampagne mit. Ja?
Also so einfach das Setup ist, was du aufbaust, Lichtsetup, Abschatter, so schwieriger ist es dann quasi, den eigentlichen Prominenten dann genau quasi davor zu kriegen noch. Ja? Du hast gerade schon verraten, das Ganze soll in eine Ausstellung münden, das heißt, das ist das Ziel, oder gibt es dann auch irgendwann ein Buch, ähnlich wie das
das wird es definitiv nicht als Buch geben, das wird es wirklich nur als Ausstellung geben und da ist meine Wunschvorstellung halt wirklich, die Bilder werden wirklich auf eine Größe von 2x3 Meter gemacht, also wirklich groß, das muss wirken und eben halt gerne in Hamburg, in den Deichtorhallen oder irgendwo in Berlin oder in Düsseldorf war mal die Idee, eine Tour auch zu machen durch Deutschland, um halt dann dieses Projekt vorzustellen, die Bilder zu zeigen. Also das soll nicht nur einfach irgendwie so ein Fotoprojekt sein, sondern da soll auch schon ein bisschen mehr mit passieren. Aber kein Buch diesmal. Also diesmal wirklich kein Buch.
Okay, also das ist was, worauf man quasi gespannt sein kann, was es da in Zukunft gibt. Und das würde ich jetzt auch nutzen, um zu sagen, was hast du denn als Ausblick? Du hast eben gesagt, Helden der Küche 2.0 ist so im Hinterköpfchen. Gibt es irgendwelche anderen Projekte, die du ankündigen kannst, wo du sagst, das ist was, was ich mir für, ja, jetzt mittlerweile ja wahrscheinlich schon eher 2021 vorgenommen habe? Oder soll man sich da einfach überraschen lassen?
Jetzt würde meine Frau mich ganz komisch angucken und sagen, Micha, subtil. Also meine Frau ist ja immer so, die bremst mich wirklich aus in vielen Dingen. Ich habe viele Ideen, ich möchte vieles machen, weil ich muss immer irgendwie was um die Ohren haben. Ich mag es nicht, wenn zu viel Routine reinkommt und es langweilig wird. Deswegen ist mein Gehirn immer am Gucken, am Arbeiten. Was kann man machen? Was kann man Neues machen? Was kann man ausprobieren? Klar haben wir einige Projekte auch außerhalb von I Cry For You, die noch, wir müssen ja auch irgendwo mal Geld verdienen. Das darf man ja nicht vergessen, weil alle Projekte, über die wir jetzt hier so machen, ne, das sind alles freie Projekte, das sind alles Herzensprojekte. Auch hier das Buch, ne, ich habe alleine vornherein nur überhaupt von meiner Seite aus über 40.000 Euro investiert, denn der Verlag halt auch nochmal, bis man da das Geld wieder einigermaßen drin hat, dauert das einfach seine Zeit. Ne? Also so schön ein Buch ist, aber es ist immer mit Kosten verbunden und bis man die wieder drin hat, dauert das einfach eine Zeit. Und genauso ist mit I Cry For You. I Cry For You ist ein komplett eigenfinanziertes Projekt, wo wir entweder auch wieder ab und zu mal einen Partner haben, wo wir eben halt auch Spenden kriegen, oder halt wirklich, wenn jetzt eine Firma sagt, das ist genial, dann wollen wir mit voll dabei sein, sind wir da klar herzlich offen. Also hier kurz mal ein Aufruf. Also wenn einer Interesse hat, eine Firma dabei zu sein, wir sind immer offen. Aber ansonsten sind das alles Projekte, die halt selbst finanziert sind. Und wir müssen ja auch von irgendetwas leben. Das heißt, wir haben auch normale Shootings, normale Projekte. Ich habe eine Medienagentur mit meiner Frau zusammen, wo wir viele Sachen drumherum machen, um halt Geld zu verdienen. Und da gibt es ab demnächst, zum 20.10. gibt es halt ein neues großes Ding, aber das wir dann erst vorstellen, wenn das soweit ist. Also ich darf leider da noch nicht mehr sagen.
Da will ich dich auch gar nicht zu nötigen. Ich habe jetzt gerade gesehen, das I Cry For You Projekt machst du dann auch wieder mit Fuji. Da bist du dann wieder der Fuji-Kamera. Dafür die GFX oder welche?
Ganz klar. Ich habe da die GFX, die 50S. Das reicht für mich vollkommen auch aus. Ich brauche da nicht jetzt die große 100er. Weil das diesen kleinen Unterschied, na klar, merkt man, wenn man das nachher ranzoomt, aber für das, was ich mache und nachher auch wie die Bilder nachher ausgedruckt werden, reicht die 50er vollkommen aus. Und ich liebe halt Fuji, weil ich bin X-Fotografer jetzt seit 4 Jahren und das ist halt eine ganz besondere Auszeichnung, weil es gibt gerade mal nur 330 X-Fotografer und da bei zu sein, das ist für mich nach wie vor immer noch eine sehr, sehr große Ehre und deswegen ist es für mich ganz klar, dass ich da alles weiter mit Fuji mache.
Ja, ich habe es letztens schon mal in einem Podcast gesagt, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht so zu sehr Fuji-lastig werde in meinem Podcast, weil ich so viele Fuji-Fotografen hier habe, aber ich habe halt auch eine Affinität zu Fuji und ich mag die Kameras und dann liegt es ja manchmal auch einfach in der Natur der Sache, dass man dann auch Gleichgesinnte irgendwie hier quasi vors Mikrofon holt. Michael, ich möchte so langsam hier den Podcast quasi so dem Ende entgegenbringen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in die vorherigen Episoden reingehört hast. Am Ende stelle ich meinem Interviewgast, meinem Gesprächspartner, immer noch eine Frage nach einer Fotobuchempfehlung, also einem Buch, was vielleicht bei dir auf dem Nachttisch liegt oder was du sagst, ist ein Meilenstein in meiner Fotografiegeschichte oder das ist einfach nur ein tolles Buch. Gibt es da auch irgendein Buch, was du dem Hörer empfehlen kannst, was du mir empfehlen kannst?
Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, ich bin halt ein großer Fan von Platon. Das ist ja der Fotograf aus New York, der halt ja die ganzen, zum Beispiel Barack Obama oder Adele und diese ganzen speziellen Close-Up-Fotos gemacht hat. Und er hat einfach tolle Bücher. Das ist so, wo ich immer gerne rumblätter. Und ja, klar, es gibt halt ein geniales Buch, das nennt sich Fujifilm X Photographer, wo wir immer wieder bei dem Thema sind. Aber da sind halt mehrere Photographers drin, die erzählen so ein bisschen behind the scene, wie sie ein Foto machen, ein bisschen auch mit dem Technikkram und so weiter. Und da würde ich halt, das sind so diese beiden Bücher, wo ich sage, da sollte mal jeder einmal reingeschaut haben.
Also das Fujifilm X-Fotografer-Buch hatte ich hier auch schon in der Fotobuch-Ecke. Und das finde ich ist halt auch ein tolles Buch, weil es auf den ersten Blick denkt man, es ist jetzt irgendwie so eine Werbebroschüre oder sowas. Aber eigentlich geht es da ja um die Bildstrecken, um die Fotografen. Und ich finde, das ist halt wirklich ein tolles Buch. Ich hatte letztens die Ehre, ja auch mit David Klammer, einem der mit Fotografen aus diesem Buch zu sprechen, das ist halt einfach ein meiner Meinung nach unterschätztes Buch. Es wirkt im ersten Moment so techniklastig, aber ist es überhaupt nicht, sondern es geht da wirklich um Bildstrecken und das fand ich ganz toll.
Ja. Oder halt, was auch für viele Fotografen ganz toll ist, ist eben halt Joe McNally. Ne? Das ist auch genialer. Und jetzt sind wir mal kurz bei dem Thema Nikon. Ne? Also es muss ja nicht alles immer nur Fuji sein. Ne? Und der hat auch sehr Sketching Light. Es ist ein geniales Buch über Blitzfotografie. Das ist so eins meiner Top-Favorite-Bücher eigentlich. Das ist noch das, was ich noch gerne da empfehlen würde.
Das Buch kenne ich in der Tat auch. Das ist auch ein schönes Buch. Und es kommt natürlich definitiv nicht auf die Technik an. Es gibt auch andere gute Marken. Es gibt mit Nikon und mit Canon. Du hast eben ja eingangs erzählt, dass du deine fotografische Karriere mit Canon begonnen hast. Und die Fotos werden mit Sicherheit nicht schlecht gewesen sein. Und du könntest, glaube ich, auch heute mit einer Canon bestimmt gute Fotos machen.
Definitiv.
Es ist halt einfach nur so, dass man einfach eine gewisse Vorliebe irgendwann mal hat und sagt, das bin ich jetzt gewohnt. Und du weißt bei deiner GFX, wenn du dann irgendwen vor der Kamera hast, wahrscheinlich einfach besser, wo welcher Knopf ist und kannst dich dann vielleicht noch mehr auf den Porträtierten konzentrieren, als auf jetzt irgendwie die Kamera zu überlegen, an welchem Rädchen muss ich jetzt drehen.
Genau. Also es ist einfach, man kann einfach sagen, eigentlich ab einer bestimmten Preisklasse, Preisliga generell, egal welches Modell, es geht immer nur um ein Thema und das ist die Person, die hinter der Kamera ist. Die macht das Foto und nicht die Kamera selber. Du musst immer noch auf den richtigen Moment auf den Auslöser drücken und das ist das, was nachher das Entscheidende ist.
Ja, definitiv. Es kommt auf den Fotografen an und man muss sagen, selbst wenn du mit irgendeiner Kamera gut zurechtkommst, heißt das nicht, dass der nächste Fotograf im Nachbarort, wenn du dem die Hand mal in die Hand drückst, genauso zurechtkommt. Genau. Der hat andere Vorlieben, der legt andere Schwerpunkte und sagt, kann ich nicht, du musst ja hier an dem Rädchen drehen, das kriege ich überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Und wir haben es hier innerhalb der Familie, also ich komme mit den Fujifilm-Kameras sehr gut zurecht, meine Frau bevorzugt andere Kameras und insofern ist es halt, ja, es ist ja auch gut, dass der Markt so groß ist und ich hoffe, der bleibt lange so groß und jeder kann sich das raussuchen, was er gerne möchte.
Genau, das denke ich auch, so sollte das sein.
So, jetzt haben wir am Ende noch so ein bisschen Technik-Talk gemacht. Ich denke, dann können wir jetzt den Podcast auch so quasi zu Ende bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir über deine Bücher zu sprechen. Und ja, freue mich dann weiter von dir zu hören und blicke gespannt in die Zukunft, was es dann alles weiteres von dir geben wird.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten einfach mich folgen auf Facebook oder Instagram und dann seid ihr alle auf dem aktuellsten Stand.
Genau, sag vielleicht nochmal, wo erreicht man dich, wenn man mehr wissen möchte,
deine Webseiten? Also eigentlich bei Facebook bin ich eigentlich unter Micha Magulski oder hier unter Dünenwind Media oder bei Instagram sind wir auch unter Dünenwind Media oder unter Micha Magulski Fotografie eigentlich da. Auf diesen beiden Kanälen findet man mich auf jeden Fall.
Ich werde alles noch in den Shownotes verlinken, dass man da die auch zu I Cry For You nochmal das Ganze findet und dass man sich da dann quasi durchklicken kann und dann findet man den Weg auch zu dir.
Da würde ich mich doch sehr rüber freuen.
Wunderbar. Vielen Dank, Michael.
Sehr gerne. Dann noch eine schöne Zeit und ja, bleibt gesund, ne? Und immer schön mit Abstand.
Das war das Gespräch mit Michael Magulski. Und nach dem Gespräch hat mir Michael noch zwei Bände seines Buches Helden der Küche als Gewinn zur Verfügung gestellt. Wenn ihr also gewinnen wollt, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@fotobuch-ecke.de, schreibt kurz rein, wie euch die Folge gefallen hat und dann landet ihr auch schon im Lostopf und ich drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Einsendeschluss ist der 30.11.2020 und die Gewinner werden dann schriftlich benachrichtigt. Alles Weitere findet ihr auch auf der Website www.fotobuch-ecke.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und vielleicht könnt ihr auch noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, Apple Podcasts heißt es jetzt. Das hilft mir, dass der Podcast noch bekannter wird. Vielen Dank schon mal dafür und bis dahin, tschüss.